Die Veden in Person verehrten die höchste Persönlichkeit Gottes somit auf vielfältige Weise. Den höchsten Herrn durch Gebete zu verehren bedeutet, sich an seine transzendentalen Eigenschaften, Spiele und Taten zu erinnern. Doch die Spiele und Eigenschaften des Herrn sind unbegrenzt, und deshalb ist es uns nicht möglich, an alle Eigenschaften des Herrn zu denken. Die Veden in Person verehrten den Herrn daher nach bestem Vermögen und schlossen mit folgenden Worten: Lieber Herr, obwohl Brahma, der über den höchsten Planeten Brahmaloka herrschende Halbgott, und König Indra, der über die himmlischen Planeten herrschende Halbgott, sowie die herrschenden Halbgötter der Sonne, des Mondes und der anderen Planeten als Lenker der materiellen Welt sehr vertrauliche Stellungen einnehmen, besitzen sie nur geringes Wissen über dich. Was wissen dann schon die gewöhnlichen Menschen und die intellektuellen Spekulanten? Es gibt niemanden, o Herr, der deine unbegrenzten transzendentalen Eigenschaften aufzählen könnte. Niemand, auch nicht die intellektuellen Spekulanten und die Halbgötter auf den höheren Planetensystemen, vermag das Ausmaß deiner Gestalt und deiner Merkmale zu ergründen. Wir glauben, dass selbst du, o Herr, deine transzendentalen Eigenschaften nicht vollständig kennst. Das liegt daran, dass du unbegrenzt bist. Obwohl es nicht sehr angebracht ist zu sagen, du würdest dich selbst nicht kennen, ist es nichtsdestoweniger hilfreich, wenn man versteht, dass deine Eigenschaften und deine Energien sowie dein Wissen unbegrenzt sind und dass deshalb zwischen deinem Wissen und der Erweiterung deiner Energien ein unbegrenztes Wetteifern stattfindet. Sowohl Gott als auch sein Wissen sind unbegrenzt. Und deshalb sagen die Veden in Person, dass Gott, sobald er sich einiger seiner Energien bewusst wird, entdeckt, dass er immer noch mehr Energien hat. Auf diese Weise nehmen sowohl seine Energien als auch sein Wissen ständig zu. Da beides unbegrenzt ist, sind sowohl seine Energien als auch sein Wissen, mit dem er die Energien erkennt, ohne Ende. Gott ist selbstverständlich allwissend. Doch die Veden in Person sagen, dass nicht einmal Gott selbst das vollständige Ausmaß seiner Energien kennt. Dies bedeutet nicht, dass Gott nicht allwissend ist. Wenn jemand eine gewisse Tatsache nicht kennt, bezeichnet man dies als Unwissenheit oder Mangel an Wissen. Dies trifft jedoch nicht auf Gott zu, denn er kennt sich vollkommen. Aber dennoch nehmen seine Energien und Taten ständig zu, und deshalb nimmt auch sein Wissen zu, um sie zu verstehen. Beides nimmt unbegrenzt zu, und diese gegenseitige Steigerung hat kein Ende. In diesem Sinne kann man sagen, dass sogar Gott selbst die Grenze seiner Energien und Eigenschaften nicht kennt. Jedes vernünftige und nüchtern denkende Lebewesen kann sich eine annähernde Vorstellung davon machen, wie grenzenlos Gott und die Erweiterung seiner Energien und Tätigkeiten sein müssen. In den vedischen Schriften wird beschrieben, dass unzählige Universen aus Mahavishnu hervorgehen, wenn er in seinem Yoga Nidra ausatmet, und dass unzählige Universen in seinen Körper eingehen, wenn er wieder einatmet. Wir müssen uns nur einmal ausmalen, dass diese Universen, die sich in der Sicht unseres begrenzten Wissens grenzenlos ausdehnen, so riesengroß sind, dass sich ihre grobstofflichen Bestandteile, das heißt die fünf Elemente der kosmischen Manifestation, Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther, nicht nur in ihrem Innern befinden, sondern sie sogar in sieben Schichten einhüllen, von denen jede zehnmal so dick ist wie die vorherige. So ist jedes einzelne Universum sicher verschlossen, und es gibt unzählige Universen. Sie alle schweben in den unzähligen Poren des transzendentalen Körpers von Mahavishnu. Es heißt, dass ebenso wie die Atome und Staubteilchen neben den Vögeln in der Luft schweben und ihre Zahl unermesslich ist, auch unermesslich viele Universen in den Poren des transzendentalen Körpers des Herrn schweben. Aus diesem Grund erklären die Veden, dass sich Gott jenseits der Reichweite unseres Wissens befindet. Avang Manasa Gochara. Die Weite und das Ausmaß Gottes zu verstehen, entzieht sich dem Vermögen unserer materiellen Spekulation. Wer wahrhaft gelehrt und vernünftig ist, behauptet daher nicht, Gott zu sein, sondern versucht, Gott zu verstehen, indem er zwischen spiritueller und materieller Natur unterscheidet. Durch solch gründliche Unterscheidung kann man klar verstehen, dass die höchste Seele sowohl zur höheren als auch zur niederen Energie transzendental ist, obwohl sie mit beiden direkt verbunden ist. In der Bhagavad Gita erklärt Sri Krishna, dass alles auf seiner Energie ruht, dass er aber dennoch von seiner Energie verschieden oder getrennt ist. Die Natur und die Lebewesen werden manchmal als Prakriti und Purusha bezeichnet. Die kosmische Manifestation ist eine zusammenwirkende Verbindung von Prakriti und Purusha. Die Natur ist die Ursache der Bestandteile und die Lebewesen sind die bewirkende Ursache. Die beiden Ursachen verbinden sich und das Ergebnis ist die kosmische Manifestation. Wer so glücklich ist, zum richtigen Verständnis von der kosmischen Manifestation und von allem, was in ihr geschieht, zu gelangen, der weiß, dass die höchste Persönlichkeit Gottes direkt und indirekt die Ursache davon ist. Deshalb erklärt die Brahma Sanghita zusammenfassend: Ishvaraha Parama Krishna Satchit Ananda Vikraha Anadya Adya Govindaha Sarva Karana Karanam. Wenn man nach vielen Betrachtungen und Überlegungen die Vollkommenheit des Wissens erlangt, kommt man zu der Schlussfolgerung, dass Krishna, Gott, die ursprüngliche Ursache aller Ursachen ist. Statt über die Größe Gottes Spekulationen anzustellen oder herumzuphilosophieren, sollte man die Schlussfolgerung der Brahma Sanghita annehmen. Sarva Karana Karanam. Krishna, Gott, ist die Ursache aller Ursachen. Das ist die Vollkommenheit des Wissens. So trug Sanandana seinen Brüdern, die wie er Söhne Brahmas waren, als erster in der Schülernachfolge der Vedastuti die Gebete der Veden in Person an Garbhodakshay Vishnu vor. Zu Beginn der Schöpfung schuf Brahma zuerst die vier Kumaras, die deshalb Purva Jata genannt werden. In der Bhagavad Gita wird gesagt, dass das Parampara-System, die Nachfolge von spirituellen Meistern, mit Krishna selbst beginnt. Auch hier bei den Gebeten der Veden in Person sehen wir, dass das Parampara-System mit der Persönlichkeit Gottes, nämlich mit Narayan Rishi, beginnt. Wir müssen uns daran erinnern, dass diese Veda-Stuti von dem Kumara Sanandana erzählt wurde. Und diese Erzählung wurde nun von Narayan Rishi in Bodhi Ashram wiedergegeben. Narayan Rishi ist die Inkarnation Krishnas, die uns den Pfad der Selbstverwirklichung zeigt, auf dem man sich harter Entsagung unterzieht. So wie im gegenwärtigen Zeitalter Sri Chaitanya in der Rolle eines reinen Gottgeweihten den Pfad des reinen hingebungsvollen Dienst wies, war Narayan Rishi eine Inkarnation Krishnas, die in der Vergangenheit erschienen ist, um sich im Himalaya schwere Entsagungen aufzuerlegen. Von ihm also hatte Sri Narada Muni viele Erklärungen gehört, die genau dem entsprechen, was einst von Kumara Sanandana in Form der Veda-Stuti vorgetragen wurde. Aus Narayan Rishis Erklärungen geht unmissverständlich hervor, dass Gott der eine Höchste ist und dass alle anderen seine Diener sind. Im Chaitanya Charitamrita heißt es: Ekala Ishvaraha Krishna. Krishna ist der einzige höchste Gott. Ara Sabha Britya. Alle anderen sind seine Diener. Jare Jaiche Na Chaya Se Taiche Karen Ritya. Der höchste Herr beschäftigt alle Lebewesen ganz nach seinem Willen in den verschiedensten Tätigkeiten und so entfalten sie ihre unterschiedlichen Fähigkeiten und Neigungen. Die Vedastuti stellt somit die ursprüngliche Unterweisung bezüglich der Beziehung des Lebewesens zur höchsten Persönlichkeit Gottes dar. Die höchste Verwirklichung besteht für das Lebewesen darin, die Stufe des hingebungsvollen Lebens zu erreichen. Aber niemand kann sich dem hingebungsvollen Leben, dem Krishna-Bewusstsein widmen, wenn er nicht frei von aller materiellen Verunreinigung ist. Narayan Rishi teilte Narada Muni mit, dass die Essenz aller Veden und vedischen Schriften, der vier Veden, der Upanishaden und der Puranas, in der Lehre besteht, dem Herrn transzendentalen, liebevollen Dienst darzubringen. In diesem Zusammenhang gebraucht Narayan Rishi ein ganz bestimmtes Wort. Rasa. Im hingebungsvollen Dienst ist der Rasa das Medium oder die Grundlage für den Austausch einer Beziehung zwischen dem Herrn und dem Lebewesen. Für Rasa wird in den Veden auch der Ausdruck Ishavasya verwendet, was bedeutet, der höchste Herr ist das Behältnis aller Freude. Die vedischen Schriften, wie zum Beispiel die Puranas, die Veden, die Upanishaden und das Vedanta Sutra, lehren das Lebewesen, wie es die Stufe des Rasa erreichen kann. Im Srimad Bhagavatam wird gesagt, dass die Darlegungen im Mahapurana, das heißt im Srimad Bhagavatam selbst, die Essenz der Rasas aller vedischen Schriften enthalten. Nigama Kalpa Taroa Galitang Phalang. Das Bhagavatam ist die Essenz der reifen Frucht am Baum der vedischen Schriften. Wie uns bekannt ist, gingen mit dem Atem Sri Vishnus, der höchsten Persönlichkeit Gottes, die vier Veden, nämlich Rigveda, Samaveda, Yajurveda und Atharvaveda und die Geschichtsbücher von ihm aus, wie das Mahabharat und alle Puranas, die auch als die Geschichtsbücher der Welt angesehen werden. Diese vedischen Geschichtsbücher, wie die Puranas und das Mahabharat, werden als der fünfte Veda bezeichnet. Die Verse der Vedastuti müssen als die Essenz des gesamten vedischen Wissens betrachtet werden. Die vier Kumaras und alle anderen anerkannten Weisen haben vollkommen verstanden, dass hingebungsvoller Dienst im Krishna-Bewusstsein die Essenz aller vedischen Schriften darstellt. Und dies verkünden sie auf vielen Planeten, indem sie durch den Weltraum reisen. Es wird gesagt, dass solche Weisen wie Narada Muni fast nie über Land reisen, sondern immer durch den Weltraum. Weise wie Narada und die Kumaras ziehen durch das Universum, um die bedingten Seelen zu belehren und ihnen zu zeigen, dass ihre Aufgabe in dieser Welt nicht in Sinnenbefriedigung besteht, sondern darin, die ursprüngliche Position im hingebungsvollen Dienst der höchsten Persönlichkeit Gottes wieder einzunehmen. Wie wir bereits an mehreren Stellen gehört haben, sind die Lebewesen wie die Funken eines Feuers. Und die höchste Persönlichkeit Gottes ist wie das Feuer selbst. Wenn die Funken irgendwie aus dem Feuer springen, verlieren sie ihre natürliche Leuchtkraft. Auf diese Weise wird erklärt, dass die Lebewesen in die materielle Welt kommen, wie Funken, die aus einem großen Feuer fallen. Das Lebewesen möchte Krishna nachahmen und versucht deshalb, über die materielle Natur zu herrschen. Auf diese Weise vergisst es seine ursprüngliche Stellung, sodass seine Leuchtkraft, seine spirituelle Identität, erlischt. Wenn sich das Lebewesen jedoch dem Krishna-Bewusstsein zuwendet, wird es wieder in seine ursprüngliche Stellung erhoben. Die Weisen und Heiligen, wie Narada und die Kumaras, reisen durch das ganze Universum, um den Menschen Unterweisungen zu geben und ihre Schüler anzuregen, den Vorgang des hingebungsvollen Dienstes zu predigen, so dass alle bedingten Seelen die Möglichkeit bekommen, ihr ursprüngliches Bewusstsein, das Krishna-Bewusstsein, wiederzubeleben und auf diese Weise vom materiellen Leben und seinen leidvollen Bedingungen frei zu werden. Sri Narada Muni ist ein Naishtika Brahmachari. Es gibt vier Arten von Brahmacharis, von denen man die erste Kategorie Savitra nennt. Mit Savitra bezeichnet man einen Brahmachari, der nach einer Einweihung und der heiligen Schnurzeremonie mindestens 3 Tage im Zölibat leben muss. Die zweite Kategorie wird Prajapatya genannt und bezieht sich auf den Brahmachari, der nach der Einweihung mindestens ein Jahr streng das Zölibat einhält. Des Weiteren gibt es den Brahma-Brahmachari, der von der Einweihung bis zur Vollendung seines Studiums der vedischen Schriften im Zölibat lebt. Und schließlich gibt es den Brahmachari auf der Naishtika-Stufe, der sein ganzes Leben lang unverheiratet bleibt. Die ersten drei Arten von Brahmacharis werden Upakurvane genannt, was bedeutet, dass sie heiraten können, wenn ihre Zeit als Brahmachari zu Ende ist. Der Naishtika Brahmachari jedoch lehnt es völlig ab, jemals Umgang mit dem anderen Geschlecht zu haben. Deshalb sind die Kumaras und Narada als Naishtika Brahmacharis bekannt. Der Lebensstand des Brahmachari ist vor allem deshalb von Vorteil, weil er das Erinnerungsvermögen und die Entschlossenheit stärkt. In diesem Zusammenhang wird besonders darauf hingewiesen, dass sich Narada, da er ein Naishtika Brahmachari war, an alles erinnern konnte, was er von seinem spirituellen Meister jemals gehört hatte und es niemals vergaß. Jemand, der sich immer an alles erinnern kann, wird Shrutadhara genannt. Ein Shrutadhara Brahmachari ist in der Lage, alles, was er einmal gehört hat, wortwörtlich zu wiederholen, ohne sich mit Notizen oder Büchern behelfen zu müssen. Der große weise Narada besitzt diese Fähigkeit und deshalb ist er entsprechend den Unterweisungen Narayana Rishis damit beschäftigt, die Philosophie des hingebungsvollen Dienstes im ganzen Universum zu verkünden. Weil sich solche Weise an alles erinnern können, sind sie sehr große Denker und selbstverwirklichte Seelen, die im Dienst des Herrn verankert sind. Nachdem der große Weise Narada die Anweisung seines spirituellen Meisters, Narayana Rishi, gehört hatte, erreichte er die Stufe vollkommener Verwirklichung. Er gewann ungetrübte Einsicht in die Wahrheit und er wurde so glücklich, dass er Narayana Rishi die in der Folge beschriebenen Gebete darbrachte. Ein Naishtika Brahmachari wird auch Viravrata genannt. Narada Muni sprach Narayana Rishi als Inkarnation Krishnas an und nannte ihn den höchsten Gönner der bedingten Seelen. In der Bhagavad Gita heißt es, dass Sri Krishna in jedem Zeitalter erscheint, um die Gottgeweihten zu beschützen und die Nicht-Gottgeweihten zu vernichten. So wurde Narayana Rishi, der ebenfalls eine Inkarnation Krishnas ist, als der wohlmeinende Freund und Gönner aller bedingten Seelen angesprochen. Wie in der Bhagavad Gita gesagt wird, sollte jeder wissen, dass es keinen großmütigeren Gönner als Krishna gibt. Jeder sollte sich dessen bewusst sein und deshalb bei Krishna Zuflucht suchen. Dann wird man stets zuversichtlich und zufrieden sein, da man weiß, dass man jemanden hat, der einen vollkommen beschützt. Krishna selbst, seine Inkarnationen und seine vollständigen Erweiterungen sind die höchsten Gönner der bedingten Seelen. Ja, Krishna ist sogar der Gönner der Dämonen, denn jeder Dämon, der nach Vrindavan kam, um ihn zu töten, wurde mit der Erlösung gesegnet. Deshalb sind Krishnas wohlmeinende Taten absolut, denn ob er einen Dämon vernichtet oder einen Gottgeweihten beschützt, ist das Gleiche. So wird zum Beispiel beschrieben, dass die Hexe Putana die gleiche Stellung erlangte wie Krishnas Mutter. Deshalb darf man nicht vergessen, dass ein Dämon die höchste Segnung erlangt, wenn er von Krishna getötet wird. Ein reiner Gottgeweihter jedoch wird vom Herrn immer beschützt. Nachdem Narada Muni seinem spirituellen Meister Ehrerbietungen dargebracht hatte, begab er sich zum Ashram Vyasadevs und erzählte die ganze Geschichte seinem Schüler. Nachdem Narada Muni empfangen worden war, wie es ihm gebührte, und in Vyasadevs Ashram Platz genommen hatte, wiederholte er vor seinem Schüler alles, was er von Narayana Rishi gehört hatte. Hiermit beantwortete Sugadev Goswami die Frage Maharaj Parikshits nach der Essenz des vedischen Wissens und der endgültigen Schlussfolgerung der Veden. Es ist das höchste Ziel im Leben, nach den transzendentalen Segnungen der höchsten Persönlichkeit Gottes zu streben und auf diese Weise im liebevollen Dienst des Herrn beschäftigt zu sein. Man sollte in die Fußstapfen Shukadev Goswamis und aller anderen Vaishnavas in der Schülernachfolge treten. Und Sri Krishna, der höchsten Persönlichkeit Gottes, Hari, achtungsvolle Ehrerbietungen darbringen. Die vier Zweige der Vaishnava-Schülernachfolge, nämlich die Madhva-Sampradaya, Ramanuja-Sampradaya, Vishnu-Swami-Sampradaya und Nimbarka-Sampradaya, erklären auf der Grundlage aller vedischen Schlussfolgerungen einstimmig, dass man sich der höchsten Persönlichkeit Gottes hingeben muss. Die vedischen Schriften sind in zwei Teile gegliedert, die Shrutis und die Smritis. Die Shrutis bestehen aus den vier Veden, Rig, Sama, Atharva und Yajur, und den Upanishaden. Und zu den Smritis gehören die Puranas und das Mahabharat, das die Bhagavad Gita enthält. Die Schlussfolgerung aller dieser Schriften lautet, dass man wissen muss, dass Sri Krishna die höchste Persönlichkeit Gottes ist. Er ist der Parampurusha, die höchste Persönlichkeit Gottes, unter dessen Aufsicht sich die materielle Natur bewegt und geschaffen, erhalten und vernichtet wird. Nach der Schöpfung erweitert sich der höchste Herr in die drei Guna-Avatars, Brahma, Vishnu und Shiva. Sie sind für die drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur zuständig. Doch die endgültige Führung liegt in Sri Vishnus Händen. Der Ablauf aller Geschehnisse in der materiellen Welt steht unter dem Einfluss der drei Erscheinungsweisen, und diese stehen unter der Führung Krishnas, der höchsten Persönlichkeit Gottes. Dies wird in der Bhagavad Gita mit dem Wort Nyadarshana und in den Veden mit dem Ausdruck Sa Aikshata bestätigt. Die atheistischen Sankhya-Philosophen behaupten, die materielle kosmische Manifestation habe ihren Ursprung in Prakriti und Purusha. Sie erklären, dass die Natur und die materielle Energie sowohl die materielle Ursache als auch die wirkende Ursache seien. In Wahrheit aber ist Krishna die Ursache aller Ursachen. Er ist die Ursache aller materiellen und bewirkenden Ursachen. Prakriti und Purusha sind also nicht die höchsten Ursachen. Oberflächlich gesehen scheint ein Kind aufgrund der Verbindung von Vater und Mutter geboren zu werden. Doch die letztliche Ursache des Vaters und der Mutter ist Krishna. Er ist deshalb die ursprüngliche Ursache, die Ursache aller Ursachen, wie es in der Brahma-Sanghita bestätigt wird. Sowohl der höchste Herr als auch die Lebewesen gehen in die materielle Natur ein. Der höchste Herr, Sri Krishna, manifestiert sich durch eine seiner vollständigen Erweiterungen als Kshirodakshay Vishnu und als Mahavishnu, die gigantische Form Vishnus, die im Ozean der Ursachen liegt. Diese gigantische Gestalt Mahavishnus erweitert sich in Garbhodakshay Vishnu, der in jedes Universum eingeht. Von ihm gehen Brahma, Vishnu und Shiva aus. Vishnu geht in die Herzen aller Lebewesen und in alle materiellen Elemente ein, einschließlich der Atome. Die Brahma-Sanghita bestätigt dies folgendermaßen. Er weilt im Universum wie auch in jedem einzelnen Atom. Das Lebewesen hat einen kleinen materiellen Körper, der zu einer der verschiedenen Lebensformen und Arten gehört. Und ebenso ist das ganze Universum nichts anderes als der materielle Körper der höchsten Persönlichkeit Gottes. Dieser Körper wird in den Shastras als Virat Rupa bezeichnet. Ebenso wie das individuelle Lebewesen seinen Körper aufrecht erhält, so erhält die höchste Persönlichkeit Gottes die gesamte Schöpfung und alles, was in ihr existiert. Sobald das individuelle Lebewesen seinen materiellen Körper verlässt, vergeht dieser. Und ebenso vergeht die gesamte kosmische Manifestation, wenn Sri Vishnu sie verlässt. Nur dann, wenn sich das Lebewesen der höchsten Persönlichkeit Gottes ergibt, ist ihm die Befreiung vom materiellen Dasein gewiss. Dies wird in der Bhagavad Gita bestätigt. Mang evaya prapadyante mayam etang tarantite. Deshalb erlangt man nur durch Hingabe zur höchsten Persönlichkeit Gottes und durch nichts anderes Befreiung. Auf welche Weise das Lebewesen, das sich der höchsten Persönlichkeit Gottes hingibt, von den Erscheinungsweisen der materiellen Natur befreit wird, verdeutlicht das Beispiel vom schlafenden Mann. Ein schlafender Mann kann von jedem gesehen werden, doch in Wirklichkeit befindet er sich nicht in seinem Körper, denn während er schläft, vergisst er sein körperliches Dasein. Obwohl andere sehen können, dass sein Körper immer noch anwesend ist. Ähnlich verhält es sich mit einem befreiten Menschen, der sich dem hingebungsvollen Dienst des Herrn gewidmet hat. Die Menschen sehen vielleicht, wie er sich mit den Familienpflichten der materiellen Welt befasst. Doch weil sein Bewusstsein ganz auf Krishna gerichtet ist, lebt er nicht in der materiellen Welt. Seine Tätigkeiten befinden sich auf einer anderen Ebene, genau wie sich die Tätigkeiten eines Schlafenden von denen seines Körpers unterscheiden. In der Bhagavad Gita wird bestätigt, dass ein Gottgeweihter, der sein ganzes Leben dem transzendentalen, liebevollen Dienst des Herrn geweiht hat, den Einfluss der drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur bereits überwunden hat. Er befindet sich bereits auf der Brahman-Ebene des spirituellen Bewusstseins. Auch wenn es den Anschein hat, als lebe er noch im Körper oder in der materiellen Welt. In diesem Zusammenhang schreibt Srila Rupa Goswami in seinem Bhakti Rasamrita Sindhu, wenn es jemandes einziger Wunsch ist, der höchsten Persönlichkeit Gottes zu dienen, dann muss er, unabhängig von den Umständen, in denen er sich befindet, als Jivan Mukta angesehen werden. Das heißt, er ist schon in seinem gegenwärtigen Körper befreit, obwohl er sich noch in der materiellen Welt befindet. Daraus geht also hervor, dass jemand, der sich vollkommen dem Krishna-Bewusstsein geweiht hat, eine befreite Seele ist. Eine solche Persönlichkeit hat im Grunde nichts mehr mit der materiellen Welt zu schaffen. Diejenigen, die nicht Krishna-bewusst sind, werden entweder als Karmis oder als Gyanis bezeichnet. Sie bewegen sich auf der körperlichen und mentalen Ebene und sind daher nicht befreit. Ihre Lage beschreibt man mit den Worten Kaivalya Nirasata Yoni. Ein Mensch jedoch, der sich auf der transzendentalen Ebene befindet, wird vom Kreislauf der Geburten und Tode befreit. Dies wird im 4. Kapitel der Bhagavad Gita bestätigt. Wenn man einfach nur das transzendentale Wesen Krishnas, der höchsten Persönlichkeit Gottes, kennt, wird man von den Ketten der wiederholten Geburten und Tode frei und geht nach dem Verlassen des gegenwärtigen Körpers zurück nach Hause, zurück zu Gott. So lautet die Schlussfolgerung aller Veden. Wenn man die Gebete der Veden in Person verstanden hat, sollte man sich den Lotusfüßen Sri Krishnas hingeben. Hiermit enden die Bhaktivedanta-Erläuterungen zum 86. Kapitel des Krishna-Buches, die Gebete der Veden in Person.